Am Anfang möchten wir in Epheser 2, die ersten 10 Verse lesen. Wir möchten heute über das Thema Gnade nachdenken und ich weiß für mich selber, dass ich das noch überhaupt nicht bis auf den Grund verstanden habe, was es wirklich heißt, Gnade zu empfangen. Aber Gott sei Dank, ich habe es erfahren. Und aus den Gedanken, die Gott auch mir in dieser Vorbereitungszeit auch gegeben hat, möchte ich euch da auch einige Gedanken von weitergeben. Aber wir möchten jetzt erst in Epheser 2 ab Vers 1 lesen. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in den himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Wir möchten heute kurz stillstehen bei 3 Fragen und dann noch über einen anderen Punkt nachdenken. Der erste Frage: Was ist eigentlich Gnade? Wann brauchen wir Gottes Gnade? Wie bekommen wir Gnade? Und Gnade in der Gemeinde möchten wir kurz betrachten. Am Anfang: Was ist Gnade? Im Zacharia lesen wir, im Zacharia 12, Vers 10, da lesen wir, dass der Prophet da auch spricht über die Zukunft, aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden mich ansehen, und den sie durchbohrt haben, und werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, und werden bitterlich um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Man könnte eigentlich direkt hier schon herausholen, dass es hier um Jesus geht, um das erste Gnadenwerk, was Jesus möglich gemacht hat. Andererseits steht hier auch, aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und auch da könnte man eventuell davon ausgehen, dass da vielleicht das zweite Gnadenwerk damit gemeint ist. Und das hat der Prophet hier prophezeit, dass Gott dieses Werk vollbringen wollte. Und so im Neuen Testament verstehen wir unter Gnade eigentlich, dass das bedeutet, die Vergebung von Sünden zu erlangen durch den Glauben an den Tod Jesus Christus am Kreuz und seine Auferstehung. Das ist eigentlich, habe ich es auf jeden Fall immer auch eigentlich gedacht, was eigentlich die Gnade ist. Wenn wir in Johannes, wir werden heute einige Bibeltexte lesen und vielleicht hält uns das auch ein bisschen wach. Wenn wir in Johannes 1, die Verse 16 und 17 lesen. Johannes 1, ab Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Auch hier lesen wir, die Gnade, die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und in der Erklärung von Vers 16, wo steht, dass wir Gnade um Gnade empfangen haben, Da habe ich eine Erklärung gelesen, dass man das auf mehrere Arten erklären kann. Einmal kann das bedeuten, auch wirklich die zwei Gnadenwerke, das erste und das zweite Gnadenwerk. Andererseits kann es auch heißen, dass wir jeden Tag auf neu die Gnade von Gott bekommen. Also es ist nicht nur die Bekehrung, dass das nur Gnade ist, weil dann würden wir das nur einmal empfangen und dann wäre es Schluss, aber wir bekommen jeden Tag aufs Neue Gnade. Wenn wir das Wort angucken, Gnade, und wenn wir eigentlich die anderen Wörter angucken, wofür Gnade eigentlich eingesetzt wurde in der Übersetzung, da habe ich nachgeschaut und das Wort Gnade wurde für drei hebräische Wörter eingesetzt. Aussprache bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig sage, aber das erste Wort Chen, das heißt so gut wie Huld oder Gunst gegenüber einer Person. Und das wurde übersetzt mit Gnade. Das andere Wort Chesed, einem Treueverhältnis entsprechende Tat oder ein Liebesbeweis. Also einem Treueverhältnis entsprechende Tat oder ein Liebesbeweis. Und das letzte Wort, Rachamim, das ist sowas wie Erbarmen oder Barmherzigkeit. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich tatsächlich jetzt Gnade? Und dann habe ich diesen Satz für mich so formuliert. Gott hat einen jeden Menschen eine Tat oder eine Gunst erwiesen, als ob er bereits sein eigenes Kind wäre. Und diese Tat macht es gerade möglich, sein Kind zu werden und in aller Ewigkeit zu bleiben. Und ich glaube, das ist richtig Gnade. Gott hat etwas für uns möglich gemacht, Gott hat uns etwas geschenkt, als ob wir schon sein Kind waren. Wir waren es aber noch nicht. Wir haben das auch gelesen in Epheser 2. Epheser 2, Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine großen Lieben willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren. Und Gott hat uns trotzdem geliebt. Hat er es möglich gemacht? Hat er uns ein Geschenk vorbereitet oder gegeben, als ob wir seine Kinder waren? Und gerade das macht es möglich, dass wir Kinder Gottes werden. Jemand anderes hat Gnade auch mal so beschrieben. Gnade heißt, ich bin zutiefst geliebt, doch ich habe diese Liebe gar nicht verdient. Weiter in Epheser 2, in Vers 8 und 10, da lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Wir sollen jeden Tag durch den Glauben in der Gnade leben, damit wir in die guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, damit wir darin leben können, dass wir diese guten Werke erfüllen können. Ich weiß, dass es noch lange nicht die Gnade in aller Fülle ist, dass es noch lange nicht alles ausgeschöpft ist. Aber dafür würde, glaube ich, dieser Abend überhaupt nicht ausreichen, um wirklich die Gnade auf den Grund zu gehen. Ich möchte zu der zweiten Frage kommen, wann brauchen wir Gottes Gnade? Ich möchte euch eigentlich eine Gegenfrage stellen. Wann brauchen wir Gottes Gnade nicht? Wir brauchen sie immer. Wir brauchen Gottes Gnade immer. Wir brauchen sie jeden Tag aufs Neue. Und jetzt ist mein Papier durcheinander gekommen, aber jetzt haben wir es wieder. In Klagelieder 3, da lesen wir auch, dass wir Gottes Gnade oder dass Gottes Gnade auch jedes Mal wieder neu ist. Klagelieder 3, Vers 22 und 23. Vers 22 und 23. Die Güte des Herrn, und hier sagen einige Übersetzungen die Gnade des Herrn, ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf, sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, Vers 24, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. Und darum dürfen wir auf ihm vertrauen. Ich habe nachgedacht, ist es im Leben nicht eigentlich so, dass eigentlich alles durch Gottes Gnade möglich ist? Ist es nicht Gottes Gnade, dass wir so viel Reichtum hier haben? Ist es nicht Gottes Gnade, dass wir Freiheit hier in unserem Land haben? Dass wir Gesundheit haben? Auch das ist uns nicht alle gegeben, aber die meisten unter uns, Gott sei Dank. Dass wir Arbeit haben, dass wir eine Wohnung oder ein Haus haben, dass wir uns als Gemeinde haben, dass wir Geschwister haben. Ich sehe das eigentlich echt alles als Geschenk, als Gnade Gottes, dass er uns zum Beispiel die Kraft zur Verfügung stellt, damit ich arbeiten kann, damit ich so Geld verdienen kann und so meine Wohnung bezahlen kann. Ich habe mich nur gefragt, sehe ich das auch noch so, wenn Gott mir einige oder alle diese Reichtümer gibt? Bin ich dann auch noch so dankbar? Ich denke, wir kennen alle die Geschichte von Hiob, wo der sagt, Gott hat es, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber Gott hat es gegeben und Gott hat es in seine Weisheit auch wieder genommen. Können wir das trotzdem dann auch aus Gottes Hand nehmen? Und ich darf euch sagen, ich habe da Gott sei Dank noch nicht so viel Erfahrung, dass Gott mir Sachen genommen hat. Denn ich glaube, das ist nicht immer einfach, um dann auch das aus Gottes Hand zu nehmen. Aber auch dann wird Gott uns seine Gnade jedes Mal, jeden Tag aufs Neue geben. Auch Paulus hat so etwas erlebt. Das lesen wir in 2. Korinther. Und ich denke, als Bibelleser wissen wir, worum es geht. Er hat lange darum gebeten, dass Gott das von ihm wegnimmt. Und was Gott zu ihm sagt in 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus, darum will ich mich am allermeisten viel mehr oder am allerliebsten viel mehr meine Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch dieses Verlangen haben, dass wir nicht auf eigene Kraft bauen, nicht auf eigene Kraft oder Fähigkeiten vertrauen, aber dass wir wissen, das, was wir sind, das, was wir haben, das ist nur aus Gottes Gnade. Das ist nur ein Geschenk Gottes. Ich habe auch schon öfters eine Aussage gehört, ich habe alles getan, was ich konnte, aber nichts hat geholfen und dann hat Gott gewirkt. Und ich glaube, diese Erfahrung, wenn wir so eine Erfahrung machen, das ist sehr wichtig, dass wir solche Erfahrungen machen. Aber ist es nicht viel schöner, dass wir sagen können, ich vertraue nur auf Gott und der wird helfen, aus Gnade. Lass dir an meine Gnade genügen. Oder seine Gnade ist jeden Tag aufs Neue. Mein Gebet zu Gott ist, dass er mir immer mehr erkennen lässt, dass ich von mich aus nichts kann. Dass alles, was ich kann, alles, was ich bin, dass ich hier stehe, dass ich meine Hand hochheben kann, dass es nur Gottes Gnade ist. Und darin haben wir auch in den Psalmen haben wir auch einen Text darüber, was uns eigentlich da auch darin auch erbauen kann oder ermutigen kann. Psalm 5, Vers 13. Psalm 5, Vers 13. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du bedeckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Liebe Geschwister, ist das nicht schön, dass wir einfach unsere Hand darauf legen dürfen, dass wir sagen, Gott, du deckst uns mit Gnade wie mit einem Schild. Und wir dürfen in dieser Gewissheit dürfen wir leben, dass Gott auch uns decken möchte mit der Gnade wie mit einem Schild. Die nächste Frage, wie bekommen wir Gnade? Und einmal haben wir am Anfang eigentlich schon gesehen, durch den Glauben an Jesus Christus, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Johannes 11, Vers 25 und 26, da sagt Jesus das auch selber. Johannes 11, ab Vers 25. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Und sie antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Glaube an Jesus Christus, an seinen Tod. Jesus sagt: Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und liebe Seele, auch wenn du diese Gnade noch nicht gefühlt oder noch nicht in dir hast, trotzdem hat Gott auch dich lieb gehabt. Trotzdem hat Gott dich lieb, als ob du schon sein Kind bist, und hat auch für dich dieses Opfer gegeben. Wenn du glaubst an Jesus Christus und seinen Tod und seine Auferstehung, dann wirst du diese Gnade empfangen. Andererseits bekommen wir auch die Gnade oder empfangen wir auch Gnade durch Gebet. Ein Beispiel davon aus dem Alten Testament, in 2. Chronik 6, Vers 42. 2. Chronik 6, Vers 42, das ist das Gebet von Salomo bei der Tempelweihe. Und ganz zum Schluss dieses Gebetes sagt Salomo: Du, Herr, Gott, weise nicht zurück das Gesicht deines Gesalbten. Denke an die Gnadenerweise, die du deinem Knecht David verheißen hast. Und auch so dürfen auch wir zu Gott kommen. Nicht nur, wenn wir Schwierigkeiten haben, aber auch, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben. Wir dürfen unsere Hand auf die Bibel legen, auf die Verheißungen, die wir in der Bibel haben. Und wir dürfen sagen: Gott, du hast uns versprochen. Ein Beispiel: Jesus sagt, ich werde bei euch bleiben bis an das Ende der Welt. Wir dürfen unsere Hand da drauf legen. Jesus ist die Auferstehung. Jesus ist die Gnade. Durch Jesus haben wir Gnade empfangen. Und wir dürfen sagen: Jesus, du wolltest bei uns sein. Du hast gesagt, du willst bei uns bleiben bis an das Ende der Welt. Und das ist auch heute noch, denn die Welt ist noch da. Deswegen will Jesus auch bei uns bleiben. Und da dürfen wir unsere Hand da drauf legen. Wir dürfen Gott darum beten. Wir dürfen das zu Gott sagen, und er wird uns erhören. Hebräer 4, ab Vers 15, also 15 und 16. Und auch darauf dürfen wir unsere Hand legen. Hebräer 4, ab Vers 15. Hebräer 4, nicht 12. Hebräer 4, ab Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus hat alles erlebt. Jesus hat alles oder ist in alles genauso geprüft worden, versucht worden wie wir. Wir können uns das vielleicht nicht immer vorstellen. Also ich finde das ab und zu schwierig, dass ich denke, okay, hat Jesus wirklich die gleiche Versuchung gehabt, die ich heute in 2015 habe? Aber hier steht es, in der Bibel steht es. Und er weiß, was wir erleben, er weiß, was wir brauchen. Und weil er die Gnade ist, dürfen wir auch zu ihm kommen. Andererseits in Römer 5, und den Text möchte ich einfach so lesen, Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Auch das eine Verheißung, worauf wir unsere Hand legen dürfen im Gebet, wenn wir Schwierigkeiten haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch ab und zu auch mal so die Frage kommt. Bei mir in die Vorbereitung ist die Frage gekommen: Warum sollen wir eigentlich beten um Gnade, wenn es andere Menschen, die nicht darum beten, menschlich gesehen genauso gut oder vielleicht noch besser geht? Ich meine, unsere Kollegen, die vielleicht Gott nicht dienen, die leben auch jeden Tag, die verdienen auch Geld, die haben vielleicht ein schöneres Auto, denen geht es vielleicht sogar noch besser. Da möchte ich auch einige Texte dazu lesen. Als erstes in Jakobus 4. Ab Vers 6 bis 8a. Jakobus 4, ab Vers 6. Er gibt umso reichlicher Gnade. Darum sagt sie: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Gott gibt umso reichliche Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich denke, das Beispiel von den 10 Aussätzigen kennen wir auch, wo nur eine, wenn ich es richtig sage, wo nur eine zurückkam und Gott oder Jesus gedankt hat. Und ist das nicht gerade unser Vorrecht, dass wir sagen können, Gott oder Jesus, wir wissen, woher wir die Gnade bekommen. Und wir dürfen zu Jesus, zu Gott kommen und uns bei ihm bedanken. Wir dürfen uns ihm zurückgeben. Und Gott liebt aber auch unsere Kollegen. Gott liebt auch die anderen Menschen um uns herum, als ob sie schon seine eigenen Kinder wären. Nur sie müssten noch die Gnade annehmen. Und darum gibt Gott auch ihnen vielleicht jeden Tag Gnade, damit sie vielleicht auch einst Gott kennenlernen. In Epheser 2, Vers 8 bis 10 haben wir gelesen, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Wir können Gnade nicht mit Werke verdienen, wir können es nicht, weil wir so gut sind, weil wir eine so gute Person sind oder so viel Gutes tun, können wir keine Gnade empfangen. Wir können das nur aus Gott, von Gott bekommen, wir können das nur aus Gottes Hand nehmen und nicht aus eigene Werke. Auch in Matthäus 6, Vers 1 lesen wir einen Text darüber, gebt Acht auf eure Almosen, dass ihr sie nicht vor den Leuten gibt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wir sehen ganz oft, auch bei Menschen um uns herum, dass die eigentlich nur anderen einen Gefallen tun, damit sie angesehen werden, damit sie geehrt werden, damit sie Ruhm oder Reichtum bekommen. Aber dazu sagt Gott, die haben ihr Lohn dahin oder die bekommen keinen Lohn beim Vater im Himmel. Und in Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17 lesen wir, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sollen bei alles, was wir tun, sollen wir Gott danken. Und das machen nicht alle Menschen. Das machen nur wenige Menschen, die wirklich wieder zurück zu Gott kommen und ihm danken für die Gnade, für die Bewahrung, die Gott ihnen gibt. Zu dem letzten Punkt möchten wir kommen, Gnade Gottes in der Gemeinde. Und damit möchte ich nicht eingehen auf Gnade Gottes in unserer Gemeinde. Ich möchte gucken, zwei oder drei Beispiele auch in der Gemeinde, in der Bibel, Entschuldigung. Das erste Beispiel lesen wir in Galater 1, die Verse 6 und 7. Galater 1, Vers 6 bis 7. Mich wundert, dass ihr euch so schnell von dem abbringen lässt, der euch die Gnade Christi berufen hat, der euch in die Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium, das doch kein anderes ist, nur, dass es einige gibt, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Hebräer 12, Hebräer 12, Vers 14 und 15, jagt dem Frieden nach, mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und uns Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden. Da mein Deutschkenntnis nicht wirklich von Geburt an geprägt wurde, habe ich nachgeschaut, was eigentlich versäumt heißt. Ich habe gemeint, dass ich es wusste, aber es ist doch ein bisschen anders. Versäumen heißt zurückbleiben oder abweichen. Also wenn wir das hier in den Vers 15 einsetzen und achtet darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abweicht oder davon zurückbleibt, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse Und zur bittere Wurzel habe ich in der Bibellexikon nachgeschaut, was eigentlich bitter oder Bitterkeit heißt. Und das möchte ich kurz vorlesen. Bitterkeit oder bitter, das geht um das Wesen des Menschen. Die harte und grausame Gesinnung eines Menschen, der danach trachtet, Schaden zu stiften, wird als bitter bezeichnet. Solch Bitterkeit entsteht in der Gemeinde, wenn jemand Mangel an der Gnade Gottes hat. Diese Wurzel soll ihr entzogen werden, dass sie nicht bittere Früchte bringt und die Gemeinde verunreinigt. Das steht so in der Bibellexikon. Und dann sehen wir, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir jeden Tag aufs Neue um die Gnade Gottes beten. Dass wir nicht versäumen in der Gnade Gottes, dass wir nicht davon zurückbleiben oder davon abweichen. Und dass somit auch keine bittere Wurzel in uns entstehen kann. Das waren jetzt zwei etwas negativere Beispiele. Ein positives Beispiel lesen wir in der Apostelgeschichte 11, Vers 22 bis 23a. Apostelgeschichte 11, Vers 22. Es kam aber die Nachricht von ihnen der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia zu reisen. Dieser wurde froh, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er ermahnte sie alle, wenn wir weiterlesen, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Da habe ich gedacht, was würde jemand sagen, wenn der zu uns in die Gemeinde kommt? Würde man dann später auch lesen können, und er war froh, wo er die Gnade Gottes gesehen hat. Andererseits habe ich da auch gedacht, wenn wir die Gnade Gottes haben, dann wird man das sehen. Und was bedeuten wir, was bedeutet unsere Gemeinde eigentlich für die Stadt Pforzheim? Wird die Stadt Pforzheim etwas vermissen, wenn unsere Gemeinde nicht mehr existieren sollte? Oder wird man sehen, und wenn man hier kommt und sagen, die haben Gottes Gnade, die haben Gnade aus Gott? Das ist eine Frage, ich denke, das ist gut, wenn wir da immer wieder darüber nachdenken. Was bedeute ich für meine Nächsten? Was bedeuten wir als Gemeinde für erst vielleicht mal unsere Stadt? Den Schluss möchte ich machen mit einem Text aus 2. Petrus. Vers 18. Und das ist nicht mein Befehl an euch, das ist ein Wunsch für mich persönlich. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und auch dazu möchte ich Amen sagen, und damit möchte ich auch schließen. Und das ist auch mein Wunsch, dass auch ich wachsen möchte in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und damit auch mein Leben ihm verherrlichen kann, solange ich lebe. Und das ist mein Wunsch, und das wünsche ich auch uns alle, persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Amen.